Die meeste van voorgelesene word nog drie verse voorlesen. Also 2. Korinther 5, vom 18. Vers. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat, durch Jesum Christum, und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, den Gott vermahnt an Christi Statt, den Gott ja vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Das möchte auch der Hauptgedanke sein, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann kommt die Frage, ja eigentlich, warum sollen wir uns versöhnen mit Gott? Menschen brauchen ja gar keinen Gott. Und der Apostel sagt, lasst doch euch versöhnen mit Gott. Schaut mal, im 10. Vers gibt es so schön der Apostel Paulus die Antwort. In demselben Kapitel, der 10. Vers, sagt er, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und darum sagt der Paulus, versehnet euch mit Gott. Ihr wisst doch, dass alle Menschen müssen Rechenschaft ablegen vor Gott. Und die Zeit ist da, und deshalb tut der Apostel es so zurufen, dass die Menschen sollen sich versehnen mit Gott. Und eigentlich, wenn der Apostel tut hier, soll mich so sagen, so höflich beikommen. Er sagt nicht, bekehre dich doch zu Gott. Sagt auch nicht, du doch Buße, sondern sagt, nur versehne doch ich mich mit Gott. Und das Wort Versehnung mit Gott, das bedeutet, wir können uns bekehren, wenn wir unbekehrt sind. Es kann auch uns darauf hinweisen, wenn wir sind bekehrt, sind gläubig, denen Gott, das, was vorgekommen ist, dass wir getrennt sind, vielleicht in den Gedanken, im Herzen von Gott oder von unseren Mitmenschen oder von den Geschwistern. Und deshalb sagt der Paulus, versehnet doch euch. Jetzt ist die Möglichkeit. Und er sagt so schön, und wir bitten euch. Lieben, das ist das Wort, das uns so liebevoll anspricht. Es kommt mir so in den Sinn, den Menschen gefällt es ja nicht, wenn man sagt, du musst dich bekehren. Also das letzte Frühjahr kommt zu mir in Gard, ist auch zu Hause schon ein Mensch, kommt, er wohnt in Frankfurt, seine Mutter wohnt bei uns im Dorf, 91 Jahre. Und eines Tages im Frühjahr kommt er zu uns in Gard und sagt, wie heißt du? Ja, so und so heiß ich. Ja, weißt, meine Mutter hat gesagt, mach dich mal mit dem Mann bekannt. Er wohnt in Frankfurt, kommt im Montag, kommt er und Freitag fährt er wieder zurück, soll der Mutter helfen. Und dann sagt er, die Mutter hat gesagt, mach doch die mit dem Mensch bekannt. Das sind ganz andere Leute, als wir sind. Nun gut, wir haben uns bekannt gemacht und so hin über das Geistliche manches gesprochen, die Monate hindurch. Und dann hat er gesagt, was für einen Glauben habt ihr? Nun ja, ich habe im Grunde unseres Glaubens, also was in der Bibel steht, ihm auch gesagt, sagt er, ja, das ist wirklich recht. Was sagt er, mich haben sie von der Kirche ausgeschlossen, von der lutherischen Kirche, haben sie mich ausgeschlossen. Warum? Weil er dem Pfarrer gesagt hat, was er lebt, das lebt er nicht aus. Und hat ihm bewiesen, was er nicht auslebt. Und dann hat er ihm schriftlich, Kind, jetzt sagt, du brauchst nicht mehr in die Kirche kommen. Und ich habe gedacht, der Mensch ist aufrichtig. Und sich auch bemüht, nach dem Wort Gottes ihm das Wort beizubringen. Und so manches haben wir uns unterhalten durch das Wort Gottes. Ich habe immer so Hoffnung gehabt und den Menschen so ganz höflich beigebracht, also was wir zu tun haben. Und eines Tages, vielleicht 2 Wochen bevor ich abgeflogen bin, habe ich gesagt, du, eigentlich kannst du mir sagen, Grund deines Glaubens, mit wem wohnst du und. Dann sagt er, weißt, ich wohne mit meinem Freund. Sage ich, Mensch, bist du ein Sünder. Von dir steht es geschrieben, Römer 1, bloß ist dein Name nicht drin. Du musst dich bekehren. Ihr Lieben, das hat gereicht, um uns trennen. Das hat gereicht, bekehren. Ja, was ist das Bekehren? Ein neues Leben. Und der Mensch kommt nicht mehr. Und da habe ich ihn unlängst besucht, doch bin ich zu ihm gegangen. Dann habe ich gesagt, was ist los, warum kommst du nicht mehr? Ah, ich habe keine Zeit. Nein, nein, nicht die Zeit. Das Wort Bekehrung hat ihn zurückgeschreckt. Und so ist auch, die Menschen wollen sich nicht bekehren. Aber schaut mal, wenn der Mensch an nichts schuldig hat, dann braucht er sich auch nicht versehnen. Aber der Jakobus sagt im 3. Kapitel, wir fehlen alle mannigfältig. Und die russische Sprache sagt so, ibo my vse grishili, mnogo raz grishili. Also die russische Bibel sagt das ganz schön, wir sind gesündigt. Auf der Deutsch ist das so ein bisschen höflich, aber es ist so, deshalb muss der Mensch auch Buße tun, muss sich bekehren. Aber der Herr gibt allen Menschen die Möglichkeit, um sich versehnen mit Gott. Kein Mensch, der geht von der Erde, dass Gott dem nicht hat aufmerksam gemacht, bereitet dich vor auf die Ewigkeit. Jeder Mensch, vielleicht schlagen wir den Gedanken auf vom Alten Testament, von den ersten Menschen, Mose, 1. Mose, Kapitel 3, 2 Vers, lasst uns mal lesen hier. Vom 8. Vers, das ist wo der Adam und Eva, wo Gottes Gebot übertreten haben und sind ungehorsam gewesen. Und es hat gereicht, um die Sünde in die Welt hineinzubringen. Und da steht so geschrieben, wo der Herr ist wieder gekommen, um sie besuchen. Und sie hörten die Stimme Gottes vom 8. Vers des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume des Gartens. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Schaut mal, es wäre vielleicht Möglichkeit noch gewesen, aber Gott hat ihn nicht so dahin gelassen, Adam und Eva, hat sie aufgesucht, hat gesagt, was habt ihr getan, was seid ihr, was habt ihr euch versteckt? Ihr Lieben, so geht es mancher Mensch. Der versteckt sich von Gott, der macht Umweg am Gemeindehaus, die Einladung tut sie abwenden und geht seine eigene Wege. Und so mancher Mensch versteckt sich vor Gott. Mir kommt es so, wir waren mit dem Bruder Stieben mal in Bayern auf der Beerdigung. Und naja, das sind ja unsere Verwandte. Meine Cousine ist verstorben, haben wir die Beerdigung gehalten. Es sind ja mehrsteil lauter Katholische des Bayern. Und dann haben wir den Gedanken erwähnt, also hier kannst du Umleitung machen am Gemeindehaus. Hier auf der Erde kannst du Umleitung machen, wenn dich vielleicht jemand vermahnt oder wenn vielleicht jemand dir zum Segen ist. Du kannst Umleitung, weil du dich Gott dienen willst. Aber, haben wir erwähnt, aber wenn du einmal wirst sterben, dann gibt es keine Umleitung. Dann steht er ganz genau an Christus vorbei. Nach der Beerdigung waren wir vom Nachfeier. Kommt ein Mann her und sagt, sag mal, hast du das wirklich so gemeint? Und ich sage, ich kann es dir vorlesen in der Bibel. Nein, 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 lass nur, ich glaub's. Schaut mal, hier können wir Umleitung machen. Hier können wir uns verstecken vom Wort Gottes. Aber wenn der Tag kommt, wo wir mit Gott sollen begegnen, mit Christus, dann gibt es keine Umleitung. Dann können wir nicht umfahren oder umlaufen, dann geht der Weg ganz genau an Christus vorüber. Und dann haben wir gelesen, oder jeder wird empfangen, wie er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Aber schaut mal, die Versöhnung mit Gott kostet doch was. Es kostet Demut, es kostet sich beugen, es kostet sich ausziehen, wenn jemand Christus anziehen wird. Es kostet was von allem weltlichen, irdischen Absagen. Und das wollen doch die Menschen nicht. Aber eine Bibelstelle, lasst uns mal lesen, was Herrn Jesus Christus gekostet hat, um uns zu versehnen. Das finden wir in Lukas 22. Was der Herr für uns bezahlt hat, wie er Also nicht zum sich versehnen, denn er war heilig. Aber Christus ist gekommen, um uns zu versehnen, um uns die Möglichkeit geben, dass wir sollen mit Gott versehnt werden. Und das im 22. Kapitel, Lukas vom 39. Vers. Uns ist die Bibel schon sehr, sehr gut bekannt. Aber es ist immer wieder gut, wenn wir es lesen und wissen, was hat es Christus gekostet, dass ich in der Gemeinde bin? Was hat es Christus gekostet, dass ich die ewige Seligkeit erlangen darf? Was hat es Christus gekostet, ihr Lieben, dass wir hier ein frommes Leben führen können? Ich komme nochmal zurück, wenn ich gedenke, was ich jetzt in der ganz kurzen Zeit erlebt habe. Frau möchte Gott dienen. Und der Mann verfolgt sie bis aufs Äußerste. Und wir haben Frieden miteinander. Ihr Lieben, das ist so wichtig, wenn Mann und Frau oder in der Gemeinde der göttliche Friede ist da. Schon das lohnt sich, zum Gott zu dienen. Und das hat für uns alles der Herr Jesus Christus, hat er uns versehnt mit Gott im 39. Vers. Und er ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgte ihm aber seine Jünger nach an den Ort. Und als er dahin ging, sprach er zu ihnen, betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Und er riss sich von ihnen einen Steinwurf weit und kniete nieder, betete und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und es kam, dass er mit dem Tode rang und betete heftiger. Es ward aber sein Schweiß wie Bluttropfen, die fielen auf die Erde. Ihr Lieben, dieser Gedanke zeigt uns, was es Jesus gekostet hat, um uns zu versehnen. Was er gelitten hat für uns, dass wir sollen Gott kennenlernen und dass wir sollen durch ihn zu Gott kommen und könnten uns versehnen und sich vorbereiten auf die lange Ewigkeit. Wenn ich diesen Gedanken lese, dann muss ich wirklich sagen, Herr Jesus Christus, wir sind es nicht wert. Ihr Lieben, wir sind es nicht wert. Und der Herr hat gesagt, ich gehe hin, euch die Wohnung zubereiten im Himmel. Und dann sagt er so schön, dann komme ich wieder. Dann komme ich wieder und will euch zu mir holen. Und ihr sollt da sein, wo ich bin. Schaut mal, Kinder Gottes, der Herr, der Jesus Christus hat für uns schon Fürbitte eine Stätte zubereitet. Und sagt er, ich will, dass du bei mir sollst sein. Wir brauchen uns nicht auf der Erde plagen und mit Sünden. Oder ein Bruder hat mal so gesagt, bin ich froh, dass Gott den Adam und Eva vom Garten Eden hat ausgetrieben. Stell dir vor, wie das ganze Leben müssten wir in der Sünde sein. Und der Herr hat so schöne Möglichkeit uns geschenkt, dass wir bei ihm dürfen sein. Aber wie schon Bruder Roth erwähnt hat, es ist nicht, dass ich vielleicht fromme Eltern hatte oder du oder alle anderen, dass wir Gottes Kinder sind. Nein. Es ist auch nicht, dass wir so gut waren, der Herr uns nachgegangen ist, dass wir seine Kinder dürfen sein, sondern in Johannes, Evangelium Johannes 1, sagt uns so schön das Wort Gottes, vom 15. Vers. Johannes zeugt von ihm, also vom Herrn, vom Christus, ruft und spricht, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nicht nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier tut der Johannes erwähnen, es hängt nicht ab, dass wir gesprungen oder gelaufen, uns Gedanken, Sorgen gemacht haben, sondern es ist nur aus lauter Gnade, dass ihr selig werden könnt. Also es ist nur Gottes Erbarmen durch Jesus Christus und die Gnade Gottes, was uns nicht so sagen, was der Herr uns geschenkt hat. Wir haben es nicht verdient, in keinem Fall, sondern Gott hat es uns geschenkt. Und Gnade Gottes, ihr Lieben, hat angefangen, wo der Herr Jesus Christus kam und hat das Evangelium verkündigt. Und die Gnade Gottes wird so lang sein, bis der Herr Jesus Christus wieder in den Wolken erscheint. Und dann ist die Gnadenzeit zum Schluss gekommen. Deshalb ist doch gut, dass wir noch die Möglichkeit haben, dass der Herr uns gnädig und barmherzig ist gewesen und dass wir ihm auch denen kennen. Ich habe mich da unlängst erinnert, schaut mal, die Gnade Gottes, die brauchen wir so nötig wie Sauerstoff im Leben. Nimm mal den Sauerstoff weg, ganz kurze Zeit, dann sind auch wir weg. Genauso ist die Gnade Gottes, die bewirkt, also die wirkt so lange, wie der Herr uns es schenkt. Und es ist dann 2010, glaube ich, wisst ihr auch, wo in Chile die Bergleute wurden verschieden, drei in drei sich, Schachtleute wurden verschieden, an 700 Meter Tiefe. Und dann war die erste Frage, wie lang reicht unten den Menschen der Sauerstoff, um sie zu retten? Und sie wurden auch gerettet, im Herrn sagen, sie wurden auch gerettet. Aber was mir jenes Mal aufgefallen ist, schaut mal, 33 Menschen. Und einer, wo sind hochgezogen, der ist vor allen niedergefallen auf die Knie und hat Gott gedankt. Ihr Lieben, macht uns mal so Gedanken, von 33 Menschen ein Mensch. Von Milliarden Menschen, was heute auf der Erde sind. Ihr Lieben, das ist ein Tropfen, was niederknien und den Herrn anbeten. Aber unter diesen Tropfen dürfen wir sein. Unter dieser kleinen Menge dürfen wir sein, wo niederfallen und Gott die Ehre geben und ihm auch denen. Und deshalb sagt er in Apostelgeschichte 4 so schön, in keinem anderen Namen ist das zu möglich und auch nicht erreichbar, weil in Kasachstan so viel Russen sind und in die Kirche gehen, hat jemand gesagt, ich gehe in die Kirche und sind immer wieder eine Kerze an, im Monat zweimal mache ich das. Sage ich, weißt du was die Kerze bewirkt? Das kann sein, dass die Kerze ein bisschen Licht gibt in der Kirche. Und wenn es vielleicht ein bisschen kleine Wärmigkeit gibt in der Kirche. Aber dein Herz bleibt ja kalt, das wärmt dir dein Herz nicht auf. Sagt er, die brav. Schaut mal, und das ist die Gnade Gottes, wo der Herr uns hat zuteil werden lassen. Deshalb sagt er hier in Apostelgeschichte vom 10. Vers, in Gedanken sagt er so, vom 10. bis zum 12. Vers, so sei euch nun in allem Volk in Israel kundgetan, dass in den Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser aller hier vor euch gesund, sagt der Petrus. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Dort hat man ja mit Russisch mehrteils sprechen, dann sagte ich so, kein Batjuschka kann euch helfen, kein Batjuschka, kein Mensch kann uns selig machen, sagt deine Frau. Ja, wie bist du so sicher, dass kein Batjuschka uns kann helfen, weil er ein Sünder ist? Er ist doch ein Sünder, wie kann er dir helfen? Niemals. Und schau mal, der Apostel, der Petrus sagt so, in keinem anderen Namen. Also nur bei Jesus Christus können wir Heil finden, wenn wir den Namen Jesu anrufen. Mir geht es so oft, weil auch meine Sehne sind auch abgefallen. Ich muss so oft vor Gott stehen, die Hände aufheben und sagen, Herr Jesus Christus, nur durch deinen Namen, du kannst noch retten. Du kannst ihnen noch gnädig sein. Aber das hängt ja vom Menschen selber an. Gott spricht die Menschen an. Aber ob der Mensch Antwort gibt auf diese Ansprache Gottes, es ist wieder eine andere Sache. Aber der Petrus sagt so schön, keinem anderen Namen ist uns Heil gegeben, nur in den Namen Jesu Christi. Und es ist so gut, dass wir ihn auch anrufen können und können sagen, in deinem Namen. Und deshalb ist es auch wichtig, wisst ihr, weil so viel Gemeinschaft, auch so viel Gemeinden Gottes hat es heutzutage. Du kannst hier in mancher Stadt 3, 4, 5 sozusagen Gemeinde Gottes. Aber mir kommt jetzt wieder das so in Gedanken. Ich habe meine Nichte mal gefragt, wo auch weggegangen ist von der Gemeinde. Sag mal, wie geht es euch? Dann sagt sie, weißt, ich bin so froh. Ich gehe jetzt in Gemeinde, ist auch Gemeinde Gottes, aber ist viel leichter Gott dienen. Wir kommen raus, wir können lachen, erzählen und uns. Nichts hat uns gestört. Aber ist der Weg in Himmel? Ist der Weg zum Himmel, wie du sagst, Gott gleich denen, zu leichter denen? Gott sagt, wenn du dich aufgemacht hast zum Gott denen, so befasse dich, sage ich jetzt mit meinen Worten, dass du verfolgt wirst. Dass der Weg immer schmäler wird, den wir gehen sollen. Deshalb lasst uns nicht denken, ich will leichter Gott, denn ich werde heilig werden. Niemals. Wenn der Herr Jesus Christus den Weg hat so gebahnt, und dann bleibt er so schmal. Ich erinnere mich, wo ich mich bekehrt habe, noch als Jüngling. Und bei uns war der ältere Bruder ein starker, Bruder Luke war ein starker Mann. Und ich war ganz hinten im Eck und ich konnte nicht mehr und habe dann Gott um Verzeihung bittet. Und habe gesagt, Herr, von diesem Tag will ich dein Kind sein, will dir dienen. Dann kommt er ganz so langsam zu mir her ins Eck und sagt, ich freue mich, dass du dich aufgemacht hast, dass Gott um Verzeihung bittet. Aber eins will ich dir sagen, liebes Kind, dass seit der Bekehrung jetzt bis in den Himmel geht kein Asphaltweg. Der Weg ist steinrig, der Weg ist schmal, Kind, bleib auf dem Weg. Und noch kommt jetzt auch so ein Gedanken, wo der Bruder Heinz krank war, der Hausbruder Heinz, krank war, ich hatte wahrscheinlich das Buch auch von dem. Und dann haben wir ihn besucht in Usbekistan. Und zu zweit waren wir mit dem Edgar Schmidt, waren wir dort. Und dann haben wir Abschied genommen. Dann sagt er, Kinder, bleibet auf dem schmalen Weg. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich mit Christus, mit dem Herrn Jesus Christus kann erzählen, dass ich mit ihm sprechen kann, dann will ich sagen, Herr Jesus Christus, bewahr doch diese zwei Brüder, dass sie in dem Wort der Wahrheit bleiben. Ihr Lieben, nur die Gebete der gerechten Kinder Gottes und die Gnade Gottes bewahrt uns auch in der Wahrheit. Dass wir uns am Wort der Wahrheit halten und an denen, die uns vorangegangen sind, die uns den Weg gezeigt haben, wie wir gehen sollen. Und wenn wir am Wort uns festhalten, der Herr Jesus sagt, wer in mir bleibt, mein Wort in euch bleiben, dann sagt der Kind, ihr bittet, was ihr wollt. Und wenn ich jetzt mich die Frage stelle, jedes, was möchten wir mehr? Was wünschen wir uns? Ich glaube, jeder möchte sagen, ich will selig werden. Ist doch so, ihr Lieben. Wir denen ja Gott, wir kommen zusammen, wir möchten selig werden. Und das kann nur der Herr uns schenken, wenn wir uns an ihm halten und uns versehnt haben mit dem, aber noch hinzufügen. Es reicht nicht aus, wenn wir sagen, ich bin versehnt mit Gott und bin im Unfrieden mit meinem Nächsten. Bin im Unfrieden mit meiner Frau oder Mann. Bin unfrieden mit Menschen und durch mit denen diskutieren und ihnen etwas anderes oder beweisen. Ihr Leben muss wirklich, wenn wir so versehnt mit Gott, dann sollten wir ein Licht sein in der Familie und in unserer Umgebung. Dass sie können sagen, das sind die Gläubigen, das sind andere Leute. Und das kann nur der Herr durch die Gnade Gottes uns schenken. Nicht, dass wir es selbst können, uns ererben. Und deshalb sagt er so schön, also es gibt so bestimmte Kennzeichen. Und ein Kennzeichen ist bei euch hier an der Wand noch nicht ganz so geschrieben. Oder nicht, der Fäß nicht ganz aus. Kennzeichen, dass wir versehen sind mit Gott. Und dann möchten wir vielleicht 2 oder 3 so Kennzeichen lesen. In Matthäus 12, 11. Matthäus 11, das ist ein schönes Kennzeichen, wo wir uns orientieren können. Ja, bin ich wirklich versehnt mit dem Herrn Jesus Christus oder nicht? Matthäus 11, vom 28. Vers, lasst uns mal lesen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dann sagt er so schön, dass der Herr Jesus spricht es aus, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann sagt er so schön, dann werdet ihr Ruhe finden. Lieben, das ist das erste Kennzeichen. Wenn wir bekehrt sind, wenn wir versehen sind mit Gott und mit Menschen, dass in unserer Seele eine Ruhe einkehrt. Wir sind nicht mehr so aufgeregt, wir sind nicht unruhig und machen uns Gedanken, ja, wie wird es sein, was will ich, werde ich selig, werde ich nicht selig. Kommt mir wieder ein Gedanke nach der Versammlung, in Astana kommt ein junger Mann her und sagt, er mich so gern mit mir sprechen, weil ich Russisch spreche. Sagt er, weißt, ich habe mich allein bekehrt. Und der Teufel plagt mich so und sagt, du bist nicht bekehrt, weil du dich allein hast bekehrt. Ja gut, dann eine Frage stelle ich dir doch. Hast du Ruhe in der Seele? Sagt er, vollkommen habe ich Ruhe. Schauen wir, das erste Kennzeichen, wenn wir bekehrt sind, wenn wir ein Kind Gottes sind, dann ist in uns eine Seelenruhe befunden. Und dann können wir uns ganz getrost adressen und sagen, Herr, Jesus Christus, dank, dass du meine Sünde hast weggenommen, dass ich nicht unruhig bin, sondern dass ich getrost bin, jetzt bin ich dein Kind und die Seelenruhe ist in mir. Das ist das erste Kennzeichen, wenn wir uns bekehren, dass wir eine Ruhe finden in unserer Seele. Wo ich mich bekehrt habe, jenen Tag, ich war jenes Mal 15 Jahre und neben mir war Bruder Otto Krämer, ein alter, älterer Mensch, sind wir rausgelaufen, er war auch unbekehrt. Und mir war so, ich war so froh und dankbar. Ich wollte immer fragen, oh Dunkel, warum hast du dich nicht bekehrt? Du musst doch dich auch bekehren, dann können wir miteinander doch Gott dienen. Aber ich habe so darauf hingewiesen, aber nicht viel gesagt. Und er hat es ganz genau gespürt. Und nach etlicher Zeit hat er sich bekehrt. Dann hat er so gesagt, Erich, ich weiß ganz genau, jenes Mal sind wir gelaufen vom Versammlungshaus. Und du warst so froh und dankbar und wolltest mich antasten. Aber du bist ja viel jünger und hast es nicht getan. Schau mal, es muss so sein. Wenn wir bekehrt sind, dann haben wir Freudigkeit und Ruhe in der Seele. Es ist das Kennzeichen, dass wir Frieden haben mit Gott. Und das nächste Kennzeichen finden wir auch noch in Johannes 14, 26. Vers. Ich glaube, ihr wisst die Bibelstelle auch alle, aber besser ist, wenn wir es immer wieder lesen und es uns erinnern und können dann im Feind sagen, halt, halt, das habe ich. Und so ging es auch dem jungen Mann, mit dem wir gesprochen haben, wo man ihm dann biblisch bewiesen hat, dass du bist bekehrt, du hast Seelenruhe, dann sagt er, bin ich froh, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. So geht es den Menschen. In Johannes 14, 26 und 27. Vers heißt es so, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, dass ich euch gesagt habe. Jetzt sagt er so schön, den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ihr Lieben, wenn die Ruhe, die Seele Ruhe ist, dann siegt unbedingt auch der Friede Gottes in unser Herzen ein. Und er sagt, der Friede Gottes will herrschen, alle Vernunft bewahre ihr Herz und Sinn in Christo Jesu. Wenn die Ruhe in unserer Seele ist, wir haben den Herrn, er hat unsere Sünde vergeben und dann kommt unbedingt auch der Friede. Dann sind wir nicht so unruhig, dann sind wir getrost. Ja, ich bin sein Kind, ich bin dem Herrn, ich gehöre ihm. Und er sagt das so schön, ich möchte nochmal, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Dann sagt er, nicht gebe ich euch wie die Welt. Also warum tut der Herr hier zweimal den Frieden, euren Frieden lasse ich euch, sagt er. Und dann sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Und der Vers davor oder darauf hinweist auf Heiligung. Also wenn wir uns bekehrt haben, ihr Lieben, dann haben wir Frieden mit Gott empfangen. Dann sind wir Kinder Gottes, haben den Frieden. Aber im Laufe des Lebens Wenn wir nicht vollkommen, wenn wir uns nicht dem Herrn ganz übergeben, dass er durch den Heiligen Geist und göttlichen Frieden in Herzen gibt, ihr Lieben, dann können wir stolpern. Dann können wir manchmal müde werden und der Friede Gottes kann fehlen. Deshalb sagt der Herr Jesus so schön, den Frieden, wo du bekommen hast in der Bekehrung, den lasse ich dir, das brauchst du. Aber meinen Heiligen Geist oder den göttlichen Frieden, dass du ein vollkommenes Kind Gottes bist, den gebe ich dir, wenn du bittest. Das will der Herr uns geben. Deshalb lasst uns nicht vielleicht stille sein, ich bin bekehrt und ist alles gut. Der Feind ist ja auch da. Und deshalb brauchen wir den völligen Frieden, den Geist Gottes, der über uns wacht und mit dem wir versiegelt sind. Ich denke am Wehrdienst, wo ich noch im Wehrdienst war, musste ich mal, ich war auf einem großen Laster, musste ich noch mit jemand etwas in ein anderes Abteil fahren, ziemlich weit weg. Und dann habe ich dem Offizier gefragt, ja gut, was habt ihr mir eingeladen, dass ich weiß? Dann sagt er, das geht dich nichts an. Du musst Acht geben, dein Tier ist hinter versiegelt, dass den Siegel niemand aufbricht. Ihr Lieben, das hat mir mein Dienst, wo ich noch im Dienst war, sie mir immer zu mir geredet. Wir müssen aufmerksam sein, dass mit dem Geist, wo wir versiegelt sind, mit dem Heiligen Geist, dass der Feind den nicht aufbricht. Dass wir versiegelt bleiben. Dann können wir unseren Lebenslauf, unseren Weg weitergehen. Und der Herr hat dann versprochen, ich will mit dir sein, ich will bei dir sein, ich will dich begleiten und bewahren. Deshalb sagt der Herr Jesus so schön, also, ich will den Frieden euch geben und es will der Herr uns auch wirklich geben. Im 13. Kapitel Johannes ist noch ein schöner Gedanke, 34. Vers. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf das auch ihr einander liebet. Dabei wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt, nächste Kennzeichen, Ruhe, Frieden. Und jetzt sagt das nächste Kennzeichen, ist die Liebe untereinander. Als Pilger, wo wir miteinander den Weg gehen, mir kommt das so oft, weil ich es so, nicht durch so vergleiche. Ach, wie schön wäre es, wenn wir als Kinder Gottes, Kinder uns an die Hände heben, sagen, wir gehen den Weg miteinander. Ich gehe den schmalen Lebensweg. Und deshalb sagt er so schön, gell, tut er nochmal erwähnen, dass die Liebe muss unbedingt unter uns sein. Wenn die Liebe wird gestört, dass wenn ich Fehler suche an meinem Mitmenschen, dann an die Kinder Gottes, ihr Lieben, dann bin ich schuldig, nicht vielleicht der, der vielleicht den Fehler gemacht hat, sondern wir sollten vergeben untereinander und von Herzen lieben. Das ist das dritte Kennzeichen, was der Herr von uns verlangt oder was, an dem wir uns halten können. Wir sind versehnt mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir Ruhe haben, wenn wir Friede haben, die Liebe Gottes in uns ist. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und noch eine Bibelstelle in Philipper 4. Lasst uns mal aufschlagen. Das gefällt mir so schön, wie der Apostel es erwähnt. Wie wir aufpassen können, dass wir versiegelt oder dass wir versehen bleiben mit Gott. Hier tut uns der Apostel Paulus so schön aufmerksam machen. Philipper 4, vom 4. Vers. Es ist auch ein Kennzeichen hier. Da sagt er, freut euch in dem Herrn. Wisst ihr, dass wir nicht gezwungen, dass wir nicht sagen, ach, heute ist wieder Sonntag. Mir tut das so von Herzen leid manchmal, wenn man weiß, ganz genau, heute ist Bibelstunde und die Menschen, klar, die kommen von der Arbeit vielleicht und sind vielleicht müde und sagen, ach, ich habe erfahren, solche Menschen sagen, weißt, ich wollte nicht fahren, muss mal wieder fahren und dann ist die Zeit und. Aber ihr Lieben, wenn ich Friede habe mit Gott, wenn ich unter die Kinder Gottes kann sein, klar, ausgeschlossen, wenn es verbunden ist mit Schwierigkeit oder Langfahren, ist wieder was anderes. Aber wenn der Herr die volle Möglichkeit gibt, mir in der Bibelstunde dabei sein, Kinder Gottes grüßen, miteinander beten und freundlich sind, die Liebe beweisen untereinander. Und wenn ich das vermisse oder wenn ich das auslasse, denke ich, also heute habe ich keine Lust und keine Zeit, Lieben, dann fängt der Feind unbedingt, findet er anders, noch eine andere Ursache, dass uns nicht mehr so nach der Gemeinschaft der Heiligen ist. Dann will er uns ablenken von der Gemeinde Gottes. Oder noch ein Gedanke, wo wir dort waren, hat jemand so sich erwähnt, also zu was so viel arbeiten, so, also an der Gemeinde so viel zu tun. Ja, schau mal, lieber Mensch, wenn du für den Herrn nicht bauen willst, wenn du für den Herrn nicht kommen willst, Bibelstunde, weil er auch immer wieder vermeidet nach seinem Gespräch. Wenn ihm egal ist, wer kommt, wer nicht kommt, wer ein Kind Gottes oder nicht kommt, Tatsache, ich diene, ich gehöre Gott. Es ist doch unnormal. Es ist doch unnormal, wenn ich Friede habe mit Gott, wenn die Liebe Gottes in mir ist, dann ist mein Platz im Gemeindehaus. Ich komme wieder auf den Gedanken, ich war mal an der 67 in Almada in einer großen Lagerversammlung. Und dann hat der Schwester Doberstein, schon alter Bruder Doberstein, seine Frau, hat ein Zeugnis abgelegt, hat gesagt, liebe Geschwister, waren sehr viele Geschwister von der Umgebung, in Kaskelen war die Versammlung, dann hat sie gesagt, liebe Kinder Gottes, wenn wir die Möglichkeit haben, und wir kommen nicht in die Versammlung der Gemeinde Gottes. Einmal wird dein Stuhl auf dem du gesessen bist, der wird dich verklagen und sagen, dein Platz war in der Gemeinde, du warst nicht da, bist immer wieder ausgeblieben. Und wisst ihr, und so Aussprach, so Zeugnis, die setzen sich ins Herz rein und machen uns aufmerksam, dass wir möchten nicht versäumen die Gemeinschaft der Heiligen. Deshalb ist es so schön wichtig, wie auch hier es in Philipper 4 sagt der Paulus, ermahnt so schön. Vierter Vers, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Also, dass wir mit Freudigkeit Gott dienen. Und dann sagt er, Elendigkeit lasst kund sein, allen Menschen der Herr ist nahe. Da wieder komme ich zurück, mit dem Russenbruder gesprochen. Er hat die Politik mir so geschildert, dass ich schon müde war zum Zuhören. Dann sage ich ihm, weißt du was, weil du so kundig bist und so klug bist und weißt vom Glauben, vom Anfang bis zum Ende, kannst du sagen, die Lage, was wir jetzt sind, auf der Erde vorgeht, Krieg und Kriegsgeschrei, Hunger und dergleichen, weist es darauf hin, aufs Ende der Welt? Das will er nicht wissen. Das wollte er nicht wissen, vom Ende der Welt, wollte er nicht viel hören und auch keine Antwort geben. Von da fürchten sich die Menschen. Aber der sagt, eure Ländlichkeit, lasst kund sein, alle Menschen, der Herr ist nah, ihr Lieben so nah, wie der Herr heute Tag ist. Wir sehen wirklich, Lukas 21 geht in Erfüllung, wo der Herr Jesus Christus uns selber sagt, was kommen wird. Und wir sind in so einer Zeit, ich bin kein Prophet, will auch nicht sagen, aber die Zeit tut doch diktieren, die Zeit spricht doch so, dass wir sollen versehen sein, dass wir sollen wachsam sein, dass wir sollen uns nicht Sorgen, Gedanken machen, was werden wir essen und trinken, wie wird es weitergehen. Das Wort Gottes sagt so schön, wir sollen getrost uns dem Herrn übergeben, sagt er, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und dann sagt er so schön, er sorgt für euch. Und hier tut der Apostel noch den Gedanken erwähnen, sagt der Herr ist nahe. Sagt er, sorgt nicht, sondern allen Dingen lasst ihr bitten und im Gebet und flehen, mit Danksagen vor Gott kund werden. Also das ist das Allerwichtigste, ich will der Apostel auch hier erwähnen. Vor Gott erscheinen im Gebet mit Danksagung. Dass wir immer dankbar sind, ist der Erlösung, das höchste Gut, ist ein Lied, wo Liederdichter sagt, das höchste Gut, kein Reichtum und nichts, ist das höchste Gut. Ich wurde dort eingeladen bei einem Kasach, der wohnt sehr reich, dreistöckiges Haus, drei Kinder, also Palast, dann... Er hat uns auch gutes Abendbrot gegeben. Und im Raus, wo ich dann Abschied genommen habe, dann sage ich, bist du jetzt zufrieden und glücklich mit deinem Haus? Dann sagt er, ты знаешь, я бы не сказал бы. Я бы не сказал бы. Ja, warum? Weil er keine Ruhe hat, keinen Frieden hat. Es ist ein anderer Mensch oder so, eine andere Nation. Aber Gott schaut ja nicht, bist du ein Kasach oder ein Deutsch oder ein Jude. Alle, der Prophet sagt, alle sind hier geboren. Und deshalb sagt er so schön, dass wir im Gebet und Flehen sollen vor Gott kund werden. Und der letzte Vers sagt so schön, und der Friede Gottes, welcher herrscht in aller Vernunft, bewahre eure Herzen in Christo Jesu. Und wenn der Geist Gottes uns nicht bewahrt, wir können niemals sagen, ich werde treu bleiben Gott, ich werde das und das tun. Nein, wenn die Gnade Gottes nicht da ist, und wenn wir auf uns sich berufen, sagen, ich bin doch so stark, ich kann das und das machen, dann ist der Abfall ganz nahe. Sondern, wie hier auch der sagt, die Gnade, also möchte uns bewahren von eure Herzen in Sinnen Christi Jesu und noch in Gedanken, das möchten wir auch beherzen, schreibt der Apostel Paulus, was wir tun sollen. Was sollen wir tun, sagt er so schön, der 8. Vers. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist im Geistlichen, was wir brauchen, was ehrbar ist, nicht Unehrlichkeit, sondern offen, frei, aufrichtig sein, was ehrbar ist, was gerecht ist, niemand Ungerechtes heißen, ja, weil das meine Verwandte sind, das geht, es kann man zulassen, in keinem Fall nicht, was gerecht, was keusch. Das Wort wird heutigstags nebenum geschoben, keusch. Man kann sich anziehen, wie man will. Man kann laufen, wie man will. Aber der Apostel sagt, was keusch ist. Und keusch, das ist unser Lebenslauf, unsere Kleidung, unser Benehmen, wie wir uns benehmen. Sagt er, was keusch ist, dem denke doch nach, sagt er so schön. Was keusch, sagt er, was lieblich. Und dann sagt er, was wohllautet. Sollen wir reden, was wohllautet? Nicht etwas verleumden, verachten oder auf jemanden runterschauen, sondern was wohllautet, was lieblich ist, dass wenn der andere zuhört, dass der kann sagen, ja Mensch, das ist wirklich, das sind gläubige Kinder. Gott, schau mal, das Reden sagt, wie er sich benimmt. Und der Apostel hat das erwähnt, so schön. Und dann sagt er, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob? Ihr Lieben, dann sagt er so schön, ich sage zu, und die Versehnten denken dem nach. Die, die mit Gott versehnt sind, die haben diese Gesinnung, die bemühen sich und der Geist Gottes wird sie bewahren. Und dann wird die Zeit kommen, wo wir ewig mit dem Herrn dürfen sein, weil er für uns Fürbitte eingelegt hat und weil er uns versehnt hat vor Gott und hat uns die Möglichkeit gegeben, Kinder Gottes zu sein. Dem Herrn sei alle Ehre. Amen.